Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute gibt es endlich mal wieder eine Folge mit Mo und mir zusammen, also eine Kraut- und Querfolge zu einem super spannenden Thema, und zwar dem Immunsystem. Also wie können wir unser Immunsystem mit Wildkräutern stärken? In der Folge sprechen wir ganz konkret darüber, was überhaupt ein Immunsystem ist. Also das sprechen wir wirklich sehr grob an, aber einfach nur, damit du mal so eine Idee davon bekommst. Dann, was wir ganz konkret tun können, um unser Immunsystem zu stärken. Und letztlich dann am Ende der Folge verraten Mo und ich dir unsere allerliebsten Hausrezepte, um uns selbst auf der einen Seite fit zu halten, aber wir verraten dir auch unsere liebsten Rezepte, wenn es uns dann doch auch mal erwischt hat. Und ganz natürlich auch vorab, wir sind hier, wir sind keine Ärzte, wir sind keine Heilpraktiker. Die Rezepte, die wir euch mitgeben, das sind Rezepte im Prinzip aus unserem Erfahrungsschatz. Und ganz klar bei Krankheit immer auf jeden Fall den Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir kommen jetzt direkt mal auf das Thema zu sprechen, was überhaupt ein Immunsystem ist. Und das verrät uns Mo. Hallo Mo, du bist noch gar nicht zu Wort gekommen.
Jetzt hallo, alles gut. Ja, wunderbar. Also genau, ich erzähle es auch nur wirklich ganz grob. Was ist ein Immunsystem? Hier wirklich die spannende Entdeckung bei der Vorbereitung auf diese Folge. In uns laufen ganz viele Kämpfe ab. Wir sind ja als Kräutermenschen sehr friedliebend und sanft unterwegs. Aber was sich da in unseren Zellen und Blutbahnen abspielt, das gleicht einem Arsenal, einer Waffenkammer, die so spezifisch ist, dass wir es wirklich kaum glauben können, beziehungsweise dass es immer ja noch Forschende gibt, die da ihr Lebenswerk drauf bauen und versuchen herauszufinden, was da eigentlich genau auf Zellebene abläuft. Grob gesagt haben wir zu kämpfen mit Bakterien, mit Viren, mit Pilzen oder sogar mit Parasiten. Bakterien, das ist hinlänglich klar, glaube ich, sind so kleine Einzeller, die sich selbstständig vermehren können, während Viren eben dazu eine Wirtszelle brauchen. Also die hacken eine körpereigene Zelle, benutzen deren DNA, um sich zu reproduzieren und übernehmen dann sozusagen den Kreislauf der Zelle. Und das Virus nimmt also auf räuberische Art Besitz von uns. Und der Körper muss jetzt also erkennen, was ist gut und was ist böse. Und das ist wie bei der künstlichen Intelligenz. Also er muss im Prinzip Muster erkennen, was gehört mir und was gehört hier nicht hin. Und das lernt der Körper das gesamte Leben. Also damit fangen dann ja schon Kinder im Mutterleib an und das geht bis zum letzten Atemzug, dass der Körper das lernt zu unterscheiden. Und wir haben fantastische Schutzmechanismen. Wir wissen das nur gar nicht, weil das ja alles ungesteuert von uns abläuft. Wir haben zum Beispiel unsere Haut oder die Atemwege, den Magen, den Darm, die gehören eben auch zu Mechanismen der Verteidigung, die uns den ganzen Tag praktisch durchspülen und dafür sorgen, dass schädigende Substanzen erst gar nicht bis in unser Blut vielleicht vordringen können oder zumindest nicht dort Schaden anrichten können. Und es ist wie so ein Burgtor vielleicht. Also es ist wirklich so, wie ich stelle mir das ganze Immunsystem wie so eine mittelalterliche Burganlage vor, wo dann die Zugbrücke vielleicht nach außen ausgefahren wird und dann können auf diesem Wege vielleicht bösartige Eindringlinge in diese Burg kommen. Und was dann passiert, ist eben auch genau wie so ein Ritterturnier. Ne? Man hat dann also Zellen, die andere auffressen. Man hat Killer Zellen, man hat zytotoxische Zellen und außerdem funktionieren diese Unschädlichmachungen auch nach verschiedenen Killermechanismen, also entweder nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, da greift man eine Zelle an, dockt die an, macht die unschädlich oder Kräuter können zum Beispiel Proteinhüllen von Viren angreifen und die unschädlich machen. Das ist ziemlich echt komplex, das ist reine Biochemie, da ist nichts Esoterisches bei. Und Menschen in Laboratorien rund um die Welt forschen eben zu dieser Zellebene, die echt total spannend ist und diesen Krieg, der in uns abläuft, auch steuert. Aber ob du wirklich krank wirst, das kommt auch mit auf die Umstände an. Und genau die kann man oft sehr gut beeinflussen.
So, und es ist ja tatsächlich so, dass wir aktiv etwas für unser Immunsystem, also für die Stärkung unseres Immunsystems tun können. Und das sind so ein paar Punkte, die wir aufgelistet haben, die eigentlich also größtenteils relativ simpel sind. Und wir haben uns für den ersten Punkt entschieden, weil wir das beide, glaube ich, sehr gut kennen. Mehr Schlaf und besserer Schlaf sind Gold wert für unser Immunsystem. Vermutlich hat das jeder schon mal zu spüren bekommen, beziehungsweise ist das ja immer eine schöne Kombi. Also also zu wenig Schlaf und zu viel Stress ist bei mir immer die tödliche Kombination. Das haut mich ganz oft weg. Und also was heißt ganz oft weg? Aber das ist eigentlich der Grund, weswegen ich krank werde tatsächlich. Also was kannst du tun, um dein Immunsystem zu stärken? Mehr schlafen, besser schlafen. Ganz, ganz wichtig. Im Schlaf kann sich das Immunsystem einfach super gut wieder regenerieren und stärken. Weniger Stress, auch ganz klar, dadurch, dass du weniger Stress hast oder beziehungsweise Stress, wenn du viel Stress hast, dann werden beispielsweise Entzündungsprozesse in Gang gesetzt. Du schläfst schlechter. Teilweise können die Nährstoffe schlechter aufgenommen werden. Also es hat einen ganzen Rattenschwanz mit, bringt es mit sich, wenn du sehr gestresst bist. Also weniger Stress stärkt dein Immunsystem auf der anderen Seite. Ganz klar, Genussmittel verzichten stärkt auch auf jeden Fall dein Immunsystem. Weniger Alkohol, am besten gar keine Zigaretten, wenig weißen Zucker zu sich nehmen, sehr gut. Sonne und echtes Licht tanken. Ich sage hier extra echtes Licht tanken. Draußen in der Natur einen schönen Spaziergang beispielsweise machen und da ein bisschen Sonne tanken, das tut uns unglaublich gut. Wir haben in der Folge 47, der heilende Wald, Interview mit Carina Reichel, eine ganz tolle Folge, wo du dir noch mal ein bisschen was dazu anhören kannst, wie wohltuend sich der Wald auf unser Immunsystem ausübt. Das ist wirklich nicht unerheblich. Und was für eine schöne Art im Prinzip, unser Immunsystem zu stärken, ja? Dann ist es natürlich auch super wichtig, dass wir uns mit ausreichend vielen Vitalstoffen aus der Nahrung versorgen. Und auch da spreche ich ganz bewusst von lebendiger Nahrung. Also nicht unbedingt auf die Vitaminpille setzen. Natürlich gibt es da auch wirklich sehr gute Sachen, aber wir sprechen hier wirklich ganz bewusst auch von lebendiger Nahrung, aus der du Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente ziehen kannst. Dann finde ich es auch sehr schön, das hat die Mo geschrieben, Naturbetrachtung statt Netflix. Also es ist tatsächlich so, wenn wir uns abends noch vor den Fernseher setzen, ist oft unser Schlaf schlechter, beziehungsweise beruhigt uns das gar nicht so sehr und entspannt uns gar nicht, auch wenn wir es oft meinen, wir flitzen uns jetzt mal aufs Sofa und entspannen eine Runde vom Fernseher. Oftmals ist das gar nicht der Fall. Wohingegen Naturbetrachtungen uns wirklich entspannen, uns wirklich herunterholen. Also man hat einfach auch herausgefunden, dass diese Formen in der Natur, wenn wir die betrachten, dass die entspannend auf uns wirken. Finde ich total spannend. Grün, die Farbe Grün auch. Dann, was auch immer richtig gut ist für unser Immunsystem, das ist eine regelmäßige Entgiftungskur. Da möchten wir gar nicht so viel eingehen. Wir haben eine super tolle Folge, die Folge 61 mit einem ganz tollen Interview mit Michaela Girsch. Da erklärt sie wirklich auf hervorragende Art und Weise, wie das Ganze vonstatten geht, solch eine Entgiftungskur und was da im Körper passiert. Aber das ist eben auch ganz wichtig für unser Immunsystem. Und zu guter Letzt ist es natürlich so, dass Wildkräuter unser Immunsystem extrem stärken können. Aufgrund der wirklich hohen Konzentration an Inhaltsstoffen, an Vitaminen, an Spurenelementen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Und da möchte ich jetzt noch mal kurz ein bisschen genauer darauf eingehen, warum denn überhaupt wilde Wildkräuter wirken. Warum kann ich nicht auch den Blattsalat aus dem Supermarkt beispielsweise nehmen? Ist ja auch grün, ne? Und frisch. Aber da gibt es doch einen großen Unterschied, denn Wildkräuter haben an und für sich schon, ja, wie gesagt, einen erstaunlichen Anteil an Vitaminen, an Mineralstoffen, an Spurenelementen, an sekundären Pflanzenstoffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Hagebutte denke, die hat ungefähr, je nach Standort, 200 Mal mehr Vitamin C als eine Zitrone. Bam! Also das ist schon ordentlich, ja. Also da können wir wirklich, ja, wirklich Kraft draus ziehen für unser Immunsystem. Dann haben wir, gibt es einige Wildkräuter, in denen tatsächlich auch noch Bitterstoffe enthalten sind. Die sind ja aus unseren normalen Lebensmitteln fast völlig verschwunden, herausgezüchtet worden. Und Bitterstoffe haben ganz, ganz viele Vorteile, aber unter anderem wirken sie immunstabilisierend. Wir haben die Flavonoide, die antioxidativ wirken. Sie dienen als Zell- und Gefäßschutz, wirken auch schweißtreibend, entzündungshemmend und sind eben auch ganz, ganz wertvolle Inhaltsstoffe. Wir haben die Gerbstoffe und die wirken zum einen keimhemmend und wir haben gerade auch gesagt, dass beispielsweise die Haut in einer unserer wichtigsten Schutzmauern sind. Gerbstoffe bewirken beispielsweise, dass oder Gerbstoffe dienen als natürlicher Barriereschutz. Ich habe da auch ein Rezept später für dich mit der Zistrose. Dadurch, dass Gerbstoffe beispielsweise die Schleimhäute verdichten, wirken sie antiviral, weil sie im beispielsweise im Rachenraum das Eindringen von Viren und Bakterien eindämmen, finde ich wirklich total sensationell. Wir haben die Saponine, die sekretlösend sind, gerade bei Husten ganz, ganz klasse. Wir haben die Schleimstoffe, die reizlindernd wirken und auch entgiftend sind. Ätherische Öle, die haben sowieso, also das ist natürlich so, dass es ganz viele unterschiedliche ätherische Öle gibt. Die haben alle ein unterschiedliches Wirkspektrum. Ganz, ganz viele von diesen ätherischen Ölen wirken antiviral, wirken antibakteriell, keimhemmend, immunstärkend, entzündungshemmend. Und das sogar bei äußerer Anwendung, finde ich ganz toll. Wir haben die Senfölglykoside und die wirken antibiotisch, finde ich auch super spannend. Und die Salicylsäure möchten wir hier noch erwähnen. Es gibt noch jede Menge andere sekundäre Pflanzenstoffe. Aber bei der Salicylsäure enden wir jetzt mal. Und da hat Mo noch was super Spannendes zu erzählen.
Ja, super. Aber wir sehen hier auch schon mal das gesamte Breitbandspektrum von Pflanzen. Und das ist auch, was sie so besonders macht. Aber natürlich hat man damals versucht, diesen Schatz auch habhaft zu werden. Und man hat also versucht, gerade Stichwort Salicylsäure, man ist der Weide auf die Schliche gekommen und hat also herausgefunden, dass die Weide Salicin produziert und dass der menschliche Körper das in Salicylsäure umwandeln kann. Und hat auch schon seit der Antike dokumentiert, dass das Fieber senkt, dass das schmerzlindernd wirkt und sogar antirheumatisch. Man muss sich ja vorstellen, früher waren die Häuser alle wahnsinnig zugig und der Norden kalt und die Menschen hatten viele Gicht- und Rheumaerkrankungen. Das taucht deswegen in den Kräuterbüchern auch immer wieder auf. Und man war dann also auf der Suche nach diesem Stoff aus der Weide, weil eben auch nicht überall Kopfweiden gewachsen sind. Und der stand also nur bedingt zur Verfügung. Und dann sind wirklich Trupps von der jungen Disziplin der Chemie in der Mitte des 19. Jahrhunderts gestartet, um sich auf die Suche nach einem synthetisch hergestellten Stoff zu machen. Und der aus der Weidenrinde extrahiert werden konnte. Also man nimmt nicht mehr die ganze Kopfweide in ihrer großartigen Gestalt und ihrem Wirkstoffspektrum, sondern man versuchte, einen einzigen Stoff zu extrahieren, der am Ende Salicylsäure werden sollte. Und dann ist man tatsächlich auf die Suche gegangen und in Wuppertal waren damals noch die Bayer-Werke. die heute ja ein ganz, ganz großer Arzneimittelkonzern sind. Und da hat ein Team um Karl Duisberg dann wirklich systematisch und im Team Versuchsreihen gefahren, um in Laboratorien eben rauszufinden, wie man diese Salicylsäure herstellen kann. Und schließlich gelang das auch am 23. Januar 1899 unter dem Namen Aspirin hat man tatsächlich dann diesen Wirkstoff gefunden und hat dann also auch versucht, ihn als Marke zu schützen. Noch war das Medikament aber nur als weißes Pulver erhältlich und das bot dann auch Tor und Tür für eine gewisse Charlatanerie. Also irgendwer hat vielleicht auch mal Mehl oder was auch immer da reingestreckt und verkauft. Und dann kam man also auf die Idee bei Bayer, das tatsächlich in eine Tablettenform zu gießen mit dem typischen Bayer-Kreuz, das wir heute immer noch auf der Aspirin sehen und zu versehen und als Tablette, als Pille sozusagen zu pressen und zu verkaufen. Und das waren in mehrerer Hinsicht wirklich so absolute Premieren. Also zum ersten Mal einen wirklichen Stoff extrahiert, den man dann aus einem Naturvorbild, den man dann in Tablettenform darreichte und dann dieses Bayer-Logo draufprägt, also auch ein gewisser Beginn der Marketinggeschichte. Und tatsächlich ist Aspirin bis heute das meistverkaufte beziehungsweise auch meistverkaufte Medikament auf der Welt und hält ja immer noch auch diesen Konzern am Leben. Also das nur ein kleiner Ausflug als Exkurs in die wirklich sehr interessante Chemiegeschichte der Arzneimittel. Also ganz interessant.
Danke, Mo. Wir kommen jetzt mal zu unseren eigenen Kräutertipps und die sind selbstgemacht aus den frischen Pflanzen. So viel sei schon mal verraten.
Wobei ich auch die Weidenrinde selber gerne auch genutzt habe, wenn ich Kopfschmerzen hatte.
Ja, das ist ja aus der frischen Pflanze.
Genau. Also man hat dann einfach ne, die Rinde, also eine Februar geschnittene Weide geschält und dann die Weidenrinde getrocknet und dann später ausgekocht. Das musste ja dann schon lange auch richtig kochen, um daraus dann einen scheußlich schmeckenden Tee zuzubereiten.
Das ist schon mal ein Hausmittel, was du verwendest, wenn du dann schon, wenn es dann bereits schon um dich geschehen ist, ne?
Na, bei Kopfschmerzen.
Ja.
Genau.
Wir fangen aber jetzt nochmal an, also wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück und verraten dir mal jeder jeweils zwei Rezepte, also so Lieblingsrezepte von uns, wie wir uns, wie wir uns fit halten, wie wir unser Immunsystem stärken. Wir haben beide noch viel, viel mehr Rezepte, aber einfach mal so als grober Überblick und als Inspiration. Ich fange einfach mal an. Ich habe da so zwei Hausmittel meiner Wahl, die ich fast immer zu Hause habe, um mein Immunsystem zu stärken. Und das ist auf der einen Seite das Hagebuttenpulver. Ich liebe das einfach. Ich sammle im Oktober die Hagebutten, trockne die Hagebutten, pulverisiere sie dann, weil ich faul bin mit den Kernen. Ist ganz ehrlich nicht ganz so fein wie das Hagebuttenpulver ohne Kerne, muss man ganz klar sagen. Und nehme in der Winterzeit jeden Tag 1 bis 2 Teelöffel von diesem Pulver.
Wie machst du das dann mit den Kernen?
Ja, ich pulverisiere das ja ganz ordentlich und ich nehme wirklich nur den Löffel, tu mir das Pulver in den Mund, schluck's runter und das war's. Also ich streue das nicht irgendwo noch drüber.
Ich habe das halt auch gemacht und dann sind die Kernchen halt noch mit dabei und dann im Brot zum Beispiel, dann beiße ich, die sind mega hart. Also
nein, das geht nicht.
So gute Zähne und für jedem, dem das zur Nachahmung empfohlen, auf jeden Fall, aber mit den Kernen bei schlechtem Gebiss nicht nehmen.
Nein. Wie gesagt, ne, ich nehme einfach nur den Löffel, einen Löffel von dem Pulver, stecke mir den direkt in den Mund, streue das nirgendwo drüber.
Ah, okay.
Dafür habe ich dann tatsächlich auch nochmal das Hagebuttenpulver ohne Steine. Wenn ich daraus zum Beispiel Bonbons machen möchte oder andere Sachen, ne, dann nehme ich auf jeden Fall nicht die Kerne mit. Aber weil ich faul bin und ich das okay finde, das einfach so zu löffeln, ist das okay für mich, ne? Und dann habe ich vor 2 Jahren, das Rezept habe ich eigentlich 2020 bei dem Ursel-Bühring-Seminar kennengelernt. also ein Seminar von Michaela Girsch und Ursel Bühring, und zwar Zistrosenbonbons. Die finde ich wirklich total klasse. Zistrose ist eine ganz wertvolle Heilpflanze, hat unter anderem sehr viele Gerbstoffe. Und ich habe da so ein Rezept mit Birkenzucker und Zistrosenpulver. Das vermenge ich und dann habe ich eben so richtige Bonbons, die ich lutsche. Und diese Bonbons, die finde ich einfach total klasse, weil ich hatte ja gerade schon gesagt, Gerbstoffe, die bewirken, dass die Schleimhäute abgedichtet werden. Und das macht es Viren, Bakterien, Krankheitserregern allgemein schwerer einzudringen. Es gibt diese Zistrosenbonbons auch tatsächlich genau dafür in der Apotheke fertig zu kaufen. Ich mache mir die einfach total gerne selber.
Wir haben eine ganz schöne Folge mit der Astrid Fiebig zur Hausapotheke und ihr Lieblingskraut, und sie kennt auch viele, ist ebenfalls die Zistrose.
Ach ja, genau, da erzählst du auch noch mal ein bisschen was zu, ne? Das ist wirklich eine ganz wertvolle Pflanze. Ja, das sind so zwei meiner Rezepte der Wahl, um mein Immunsystem zu stärken. Mo, du hast auch ganz tolle Rezepte, ne?
Genau, aber nochmal auch zu den Hagebutten, die würde ich eben auch mit auf Platz 1 nehmen. Und was ich so faszinierend an den Hagebutten finde, ist, die Menschen laufen mit gesenkten Köpfen durch die Welt und schniefenden Nasen. Und dabei leuchten uns diese Hagebutten genau dann, wenn der Körper sie am meisten braucht, nämlich ab der Herbstzeit, entgegen. Und genauso wie man, wenn man dann auf die Erde guckt, von dir ja auch im letzten Wildkräuter-Sammeltrack hervorgehoben, zum Beispiel die Vogelmiere oder das Schaumkraut entdeckt. Und das sind, finde ich, so grandiose Beispiele, wie die Natur uns jetzt den Tisch deckt. Denn genau diese Dinge, in der Vogelmiere ist Vitamin C, in dem Schaumkraut sind Senfölglykoside, deren Wirkung du eben beschrieben hast. Genau diese Sachen sind es, die uns eigentlich wirklich buchstäblich vor Augen führen. Hey Leute, da ist euer Medikament. Und das finde ich halt auch nochmal ganz großartig, ehrlich gesagt. Wer damit oft, das funktioniert im Frühjahr genauso, da wächst dann plötzlich der Löwenzahn oder die Brennnessel oder das Gänseblümchen. Das sind tolle ausleitende Kräuter, die diese Winterschlacken wegschwemmen. Also das nur nebenbei, aber das begleitet mich eben durchs Jahr, und ich glaube, auf diese Weise stärke ich dann auch das Immunsystem grundsätzlich, weil ich mich viel draußen bewege und auch immer gucke, welches Kräutlein mir gerade hilft. Aber wenn dann so etwas im Anflug ist, schwöre ich tatsächlich auf den Sonnenhut. Das ist zwar keine heimische Wildkrautpflanze, die jetzt hier auf jeder Frühlingswiese vorkommt, aber im Garten hält sie sich wunderbar und kommt auch jedes Jahr wieder. Allein auch ihre Gestalt, man muss mit Signaturen ein bisschen vorsichtig sein, aber ihre Gestalt ist ja so igelig und stach, also sie ist ja sehr robust auch in ihrem Äußeren. Ihr könnt euch im Internet ja Bilder vom Sonnenhut angucken, aber vielleicht habt ihr es auch vor Augen. Und in dieser Pflanze sind Echinacoside, und die sind eben auch entzündungshemmend, immunstimulierend und antibiotisch. Und auch diese Pflanze hat eben alles, was Melanie eben aufgezählt hat. Und das Faszinierende hier ist, dass sie sich vor allem sie kurbelt die Bildung von weißen Blutkörperchen an, die eben auch so Polizisten im Körper sind, die Krankheitserreger aufspüren und identifizieren. Und mir hilft der Presssaft, ich kann eine Tinktur von diesem Sonnenhut machen. Und wenn das aber zum Beispiel nicht genug ist über den Winter oder sowas, dann kann man ja auch gut diesen Presssaft einfach kaufen. Das ist einfach auch, man muss ja nicht immer alles direkt auch selber pflücken. Aber ich schwöre halt wirklich auf dieses Echinacin, auf diese Echinacoside, weil die wirklich gut vorbeugend sind. Und einen schönen Tipp haben wir auch noch von der Sigrid Hirsch, die ja auch ein ganz gutes Buch über die antiviralen Pflanzen geschrieben hat, das wir auch mit ihr besprochen haben in unseren Folgen. Und sie sagt zum Beispiel, wenn man eine Menschenansammlung hat, dann könnte man ein Stück getrocknete Wurzel im Mund behalten. Nicht schlucken, sondern einfach im Mund haben. Das stimuliert den Speichel und das macht zwar ein bisschen taub auf der Zunge, macht aber nichts, weil das ein Megakraut ist, wenn man eben das Gefühl hat, boah, man ist jetzt in so Menschenmassen oder fährt vielleicht jetzt im Zug oder so.
Ja. wo die Krankheitserreger halt etwas geballter auf einen
zu genau, sein können. Genau. Und das fand ich auch einen ganz, ganz charmanten Trick.
Ah ja. Ich muss gestehen, den Sonnenhut habe ich selber noch nie verwendet. Und ich finde die Pflanze ganz toll. Es ist auch tatsächlich eine Pflanze meiner Kindheit, weil die bei uns im Garten stand. Und ich fand dieses Erlebnis, da mit den Fingern so drüber zu gehen, über die Kuppe vom Sonnenhut, immer ganz, ganz toll. Aber ich habe sie echt noch nie verwendet. Und das möchte ich gerne mal ändern. Also ich möchte selbst mal meine eigenen Erfahrungen mit der Pflanze machen.
Ja, super. Und genau, das Zweite, womit ich mich sehr, sehr gerne umgebe, sind so diese Öle der Lippenblütler wie Thymian und Lavendel, die Minzen oder der Salbei. Und vor allem der Thymian wirkt also auch als Raumduft, finde ich, wunderbar, auch antiviral und bakterienabtötend. Und auch wenn man es hier nicht so laut sagen darf, bin ich immer im Homeoffice und gerade in sozusagen seelenlosen Bürogebäuden neige ich dazu, jeden Tag diesen Duft zu versprühen, um einfach auch eine gute Vibration zu haben, aber eben auch, um da wirklich mich vielleicht auch vor irgendwelchen Eindringlingen, nicht nur Kollegen, zu schützen. Und ich habe das eben als Raumduft und auch in Körpersprays. Und wenn es dann wirklich mal käme mit der Erkältung, dann inhaliere ich das auch.
Ah ja.
Aber für mich ist eben auch der Thymian eine ganz, ganz tolle Pflanze jetzt in der vorbeugenden Zeit.
Ja. Was mache ich denn, wenn ich flach liege, wenn es mich erwischt hat? Da habe ich zwei Rezepte, auf die ich echt schwöre. Zum einen Meerrettichbrot. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich liebe den Meerrettich. Wenn es mich wirklich umgehauen hat, dann hole ich mir eine frische Meerrettich oder lass meistens eine frische Meerrettichwurzel mir holen, reibe die aufs Brot und gebe dann noch Honig mit dazu. Und davon esse ich dann, versuche ich zumindest mehrere Scheiben über den Tag verteilt zu essen. Und ich habe wirklich immer das Gefühl, dass der Meerrettich alles wegputzt, was da so ist. Mhm. Das ist echt sensationell. Meerrettich, da war ja auch eine Folge zu, war die Heilpflanze 2021. Die hat wirklich Wumms. Die hat zum einen die Senfölglykoside. Die schmeckst du, weil sie relativ scharf ist. Das sind eben diese Senfölglykoside. Hat eben dadurch so eine antibiotische Wirkung. Wirkt gegen Bakterien, ist aber eben auch auf der anderen Seite immunstärkend. Und irgendwie nach so ein, zwei Broten habe ich mich dann meistens auch an den Geschmack gewöhnt. Das ist so eines meiner Top-3-Rezepte.
Da bist du auch mit allen d'accord, die darüber schreiben. Was ich hatte sehr schön gefunden, den Satz, öffnet alle knöchernen Höhlen im Kopf und die Atemwege und den Magen. Ich hatte ja mal sehr naiv einfach in so eine Wurzel gebissen, weil ich überhaupt nicht wusste, was das war und habe ja dann auch das Erlebnis meines Lebens gehabt. Ich habe, glaube ich, noch nie solche Glubschaugen gehabt und fühlte mich wirklich wie so ein Karpfen, der nach Luft schnappte. Ja. Also es ist mega krass. Die Frage aber an dich, machst du auch diese Wickel für den Nacken?
Nee, die mache ich nicht. Ich habe mal so eine Senfmehl-Auflage gemacht, um die Durchblutung zu fördern. Aber den Meerrettich, den reibe ich wirklich einfach auf Brot. Das ist so, man kann den natürlich auch zu einer Tinktur verarbeiten, aber ich habe den einfach frisch. Das muss ich auch dazu sagen, ich habe voll den Saumagen. Also ich habe überhaupt keinerlei Magen- oder Darmbeschwerden. Auch nicht, wenn ich krank bin. Und da muss man natürlich so ein bisschen aufpassen, wie gut man den Meerrettich verträgt, weil der eben sehr viel Wumms hat. Ne? Mhm. Und genau deswegen habe ich nochmal ein etwas sanfteres Rezept mitgebracht. Ich bin eine absolute Teetrinkerin und habe vor ziemlich genau einem Jahr einen meiner Lieblingserkältungstees gemischt, zusammen mit meinen Kräuterfreundinnen aus Lindenblüten, Holunderblüten, Thymian, Weißdorn, Hagebuttenschalen und Bergbohnenkraut. Mm. Das ist dann so ein Erkältungstee, den ich versuche dann wirklich auch mehrmals am Tag zu mir zu nehmen. Wir haben da eben zum einen die schweißtreibenden Lindenblüten drin, Thymian- und Bergbohnenkraut, da haben wir die ätherischen Öle drin, die eben so stark keimhemmend, antiviral, antibakteriell wirken. Den Weißdorn, der das Herz stärkt, die Hagebuttenschalen, die immunstärkend sind. Holunderblüten sind auch leicht schweißtreibend. Also das ist so ein Tee, der schmeckt schmeckt mir zumindest auf der einen Seite sehr gut. Und ja, den mag ich total gerne, wenn ich mich irgendwie so ein bisschen verkühlt habe. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingserkältungstees geworden.
Ja, der klingt so lecker, dass ich irgendwie denke, ja, man müsste fast krank werden.
Man kann den auch so trinken, man muss nicht krank dafür sein.
Okay, super.
Mo, was hast du denn da noch im Petto, wenn es dich mal umgehauen hat? Übrigens, es könnte sein, dass jetzt meine Katze auf den Aufnahmen ist, aber
alles gut. Also Stichwort Holunder. Also in der Tat ist es sehr, sehr, sehr lange her, dass ich mal flach lag, toi, toi, toi. Also ich weiß nicht, das letzte Mal vor 6 Jahren oder so. Da war ich auch noch gar nicht so kräuteraffin. Deswegen muss ich jetzt aus der Theorie sprechen. Aber wenn ich halt mal so Kratzen im Hals und Anflüge und sowas habe, dann nehme ich gerne den Holunder. Und zwar ist das ja eines der großartigsten Hausapotheken, die wir überhaupt haben können. Wir haben auch da eine Folge zu. Ich präferiere tatsächlich die Blüten. Zu den Beeren komme ich auch noch, aber die Blüten sind ja einfach wunderbar, wie du sagst, schweißtreibend, antiviral, antibakteriell. Der Holunder wirkt auch nachweislich wirklich zu Fieber und Unterstützung des Immunsystems. Es ist ja auch so, dass der auch Fieber zulässt und auch diese Schweißbildung zulässt. Viele Medikamente aus der Apotheke unterdrücken das ja, aber das ist eine ganz, ganz wichtige Immunreaktion ist tatsächlich dieses Fieber zu haben. Und ich hatte es dann auch mal, natürlich ist es ätzend im Anschluss, aber damit stärkst du im Nachgang auch einfach dieses Immunsystem, weil es lernt, mit diesen Eindringlingen eben umzugehen. Das hatten wir ja eben schon am Anfang. Und die Blüten mache ich eben sehr gerne auch als Tee, aber auch, Achtung, Achtung, im Essig. Damit koche ich das ganze Jahr über, also Holunderblütenessig. Und eine Tinktur aus diesen Holunderblüten und ein Oxymehl. Denn dann hast du auch noch den Honig dabei. Ja. Also tatsächlich ist der Holunder in der Beere für mich echt eine Pflanze, die ich also auch heute noch den Essig benutzt habe. Und heute ist ein dunkler Tag. Und das hat eben auch dieses Lichtvolle, was mich so durch dieses Jahr bringt. Und die Beeren sind ja eben abgekocht genießbar. Da ist ja unglaublich viel auch an Flavonoiden drin. Und eben Sambonigrin, das ist dieser maßgebliche Stoff, der dem Holunder auch seinen lateinischen Namen gibt. Und da ist aber Blausäure drin. Also das heißt, wir sollten den vorher abkochen, damit er da genießbar ist. Ich habe dann auch das eine kleine Anekdote zu diesen Beeren und warum ich sie jetzt nicht mehr verwende. Meine Mutter wurde 75 im September, also vor einigen Jahren. Und ich hatte die Idee, wunderbar, hier habe ich wunderbare Beeren an Holunder, ich mache einen Sirup, damit die Frau gesund bleibt. Schönes Geburtstagsgeschenk.
Auf jeden Fall.
Alleine die Beeren zu pflücken und zu verarbeiten in meiner hauseigenen Küche war eine gewisse Aktion, die fast mit einer Komplettrenovierung einherging, weil es eine unfassbare Sauerei war und ich war praktisch hinterher mehr oder minder unbekleidet, als ich diesen Sirup kochte. Und habe es aber irgendwie geschafft, dann eben diesen Sirup in Flaschen abzufüllen und dann zu dieser edlen Stelle zu transportieren, wo gefeiert wurde. Ein Wasserschloss im Niederländischen. Also sehr auskömmlich mit Freitreppe und also Teppichen und allem Pipapo, wie man es sich vorstellt, im Barock-Style. Und ich bin also dann ganz freundlich mit diesem Beerensirup umher und wollte meiner Mutter dann gratulieren, falle über eine Stufe, die ich nicht sehe und dann zerschellt diese Flasche vor aller Augen dieser Festgesellschaft.
Nein.
Und platsch überall dieser Holundersirup. Und das war eine Sauerei, lieber Herrgott. Und deswegen habe ich jetzt ein gewisses distanziertes Verhältnis zu diesen Beeren, wofür die nicht können.
Nein, ich liebe die Beeren. Ein Hoch auf diese Beeren, aber ich kann es absolut verstehen, Mo, dass du ein kleines Trauma davon getragen hast.
Aber ja, genau, erzähl gerne noch was zu den Beeren.
Ja, also prinzipiell die Beeren, die mag ich einfach auch super gerne.
Ich mag die nicht.
Nein,
tatsächlich, mag den Geschmack nicht.
Ich liebe den Saft. Also ich habe den jetzt dieses Jahr leider überhaupt nicht gemacht, aber normalerweise mache ich jedes Jahr den Saft aus den Beeren. Nehme ich allerdings zur Immunstärkung tatsächlich. Ich finde den ganz, ganz toll. Auch, wie du gesagt hast, als Essig und als Saft, als Sirup, in allen möglichen Varianten finde ich den ganz, ganz toll.
Aber es ist ja super, dass wir hier eine Pflanze haben, die uns wirklich zwei vollkommen unterschiedliche Geschmackserlebnisse, aber gleichermaßen immunstärkende Eigenschaften beschert. Also wirklich, der Holunder ist da steckt, genauso wie bei Meerrettich, sehr viel Wumms drin, nur in einer anderen Richtung.
Ja. Ja, und neben den genannten Pflanzen hier in der Folge gibt es natürlich noch so viele weitere Pflanzen, die dein Immunsystem stärken bzw. dich im Krankheitsfall wirklich richtig gut unterstützen, wieder gesund zu werden. Um nur ein paar zu nennen, vorbeugend, super fürs Immunsystem, ist generell Wildpflanzen in die Ernährung einzubauen. Ja, wir haben die Brennnessel, die Vogelmiere, den Giersch, den Gundermann, so viele Wildpflanzen, die wir ganz toll mit in die Ernährung einbauen können, die unglaublich viele Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe beinhalten und so schon unser Immunsystem stärken. Dann dürfen wir gar nicht vergessen, das ist auch nicht unerheblich, dadurch, dass wir uns mit den Wildpflanzen beschäftigen, nach draußen gehen, in die Natur, erfahren wir auch im Prinzip, eine immunstärkende Wirkung, weil alleine das draußen, sich draußen aufhalten, draußen in der frischen Luft aufhalten, in der Natur aufhalten, uns unglaublich gut tut. Und wenn wir dann einmal krank geworden sind, gibt es wiederum super tolle Pflanzen, die unser Immunsystem dann wieder auf Vordermann bringen. Da haben wir zum Beispiel die Kapuzinerkresse, die Nadelbäume. Wir haben ganz tolle Pflanzen wie das Baikal-Helmkraut. Den einjährigen Beifuß möchte ich hier auch einfach mal nennen. Wir haben Pflanzen wie den Wasserdost, die das Immunsystem stärken. Also da können wir wirklich aus einem so unglaublich reichen Schatz schöpfen. Und das Schöne ist, es ist tatsächlich so, dass jeder da auch so seine individuellen Vorlieben hat. Für jeden gibt es da ja im Prinzip so sein eigenes Lieblingskraut.
Ja, und es ist ja halt auch so faszinierend im Unterschied zur eben zitierten Pille, die man einwirft, wie die Pflanzen ja auch unterschiedlich anwenden. Ne? Du kannst einen Tee kochen, du kannst eine Tinktur machen, einen Essig machen, einen Raumduft machen. Wie breit ist nicht nur das Wirkspektrum der jeweiligen Pflanze, sondern auch die Anwendung? Und wie vielfältig kannst du sie dann in diesem Alltag einbinden? Und ich finde das eben parallel zu der Jahreszeit, in der man vielleicht gerade dann ist oder wie man sie übers Jahr konserviert, wirklich fantastisch. Und dazu kommt das natürlich auch alleine optisch, wie die zitierte Kapuzinerkresse, die kannst du in jeder Stadt im Balkonkasten halten.
Oh ja.
Die ist eine wunderschöne Augenweide, auch eben über einen Salat, aber du kannst sie eben auch als Tinktur außerhalb der Jahreszeit konservieren und ist grandios. Man nannte es auch das Penicillin des Bauerngartens. Also um einfach auch nochmal klar zu machen, dass das jetzt hier kein Hokuspokus ist, sondern dass da massive Stoffe Unglaubliches für uns tun.
Ja, absolut. Wir haben übrigens, das haben wir noch gar nicht verraten, ne, im Blogartikel hier zu der Podcast-Folge haben wir noch zwei richtig tolle Rezepte mit Wumms. Einmal ein Meerrettich-Immunessig und eine Anti-Grippe-Tinktur namens Firewall. Und die haben wir aber dann im Blogartikel, die verlinken wir natürlich unter den Shownotes. Ja, in dem Sinne, Mo, würde ich sagen.
Ja, bleibt gesund. Das kann man eigentlich nur hoffen und wünschen und weiterhin. Und bleibt uns gewogen und gesund.
Ganz genau. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Folge bis hierher angehört hast. Verlinken auf jeden Fall auch die genannten Folgen noch in den Shownotes. Da kannst du dann direkt weiter hören. Und jetzt haben wir noch am Ende eine kleine Bitte. Wir würden uns mega krass super doll über deine Bewertung des Podcasts freuen. Das hilft uns nämlich wahnsinnig, den Podcast bekannter zu machen, mehr zu verbreiten. Es ist uns einfach so ein absolutes Herzensanliegen, dieses Kräuterwissen zu verbreiten und so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen. Deswegen würdest du uns einen riesen Gefallen tun, wenn du uns bewertest. Und in dem Sinne, ja, sagen wir von Herzen Dankeschön, dass du zugehört hast. Freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und ja, jetzt wünschen wir einfach noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.